Studio Omega Podcast.
Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Als Jugendlicher stiehlt Wilhelm Bunz ein Auto und fährt einen Mann tot, ein zweiter landet im Rollstuhl. Gerichtssaal, Gefängnis und Bewährung bestimmen fortan seinen Lebensrhythmus. Bis zum Jahr 1983. In einer Zelle in der JVA Bruchsal in Baden-Württemberg nimmt er eine Bibel zur Hand, reißt eine Seite heraus, liest sie und rollt sich damit eine Zigarette. So qualmt Bunz sich bis zum Neuen Testament. Doch da packt ihn plötzlich der Text und Bunz wagt den Schritt in eine völlig neue Richtung. Ich habe mich mit ihm über diese Kehrtwende, sein Leben davor und sein im SCM Hensler Verlag erschienenes Buch »Der Bibelraucher« unterhalten. Sie beschreiben ganz am Anfang in Ihrem Buch eine Szene, in der Sie einen für Sie sehr wichtigen Brief abschicken. Was genau war das denn für ein Brief?
Gut, ich habe jetzt mehrere Briefe abgeschickt. Ein Brief war zum Beispiel, ich hatte in Österreich, kam ein Polizist durch mich ums Leben. Mhm. Und ich habe dann damals dieser Witwe geschrieben, die wohnte damals in Innsbruck, ich würde gerne sie mal besuchen und ich würde gerne einiges mit ihnen besprechen. Sie hat mich eingeladen nach Innsbruck und ich bin nach Innsbruck gefahren und habe dann mich bei dieser Frau entschuldigt, dass durch meine Schuld ihr Mann ums Leben kam. Ihre 5 Kinder waren da und es war für die Frau noch einmal ein Déjà-vu von damals, was sie gefühlt hatte. Und ich sagte, ich kann Ihnen nie mehr Ihren Mann zurückgeben. Ich kann euch den Vater nie mehr zurück. Aber was ich kann, ist, ich möchte mich entschuldigen dafür. Und dann hat die Frau mir gesagt, wissen Sie, mein Mann war gläubig. Und wir wissen, wir sehen eines Tages unseren Papa, den Mann, wieder im Himmel. Und wir beten seither für diesen jungen Mann, der damals Schuld hatte, dass mein Mann und der Vater gestorben ist, dass er sich bekehren kann. Und ich sagte, ja, ich bin dieser Mann. Und stellen Sie sich vor, Jesus hat meine Seele gerettet. Und die Frau hat sich so gefreut. Und zu diesen 5 Kindern habe ich immer noch ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis.
Nur zur Erklärung, was genau ist denn da mit diesem Polizisten passiert? Was war da die Geschichte?
Die Geschichte war, ich war ja über viele, viele, viele Jahre als Kind schon in den verschiedensten Erziehungsheimen, in Heimen für psychisch kranke Kinder. Und wir sind damals nach Heiterwang gefahren. Man wollte mal so probieren, wie ist das mit den Jungs zu zelten? Und ich hatte vor, zu fliehen. Und ich hatte dann von dem Erzieher sein Auto geknackt und habe dann einen schweren, schweren Unfall verursacht. Der Fahrer war sofort tot. Der andere saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Und ich bekam dann 5 Jahre verschärften Kerker in Österreich.
Was war da genau mit dem Polizisten? Also war der in dem Unfall verwickelt oder?
Das Polizeifahrzeug war zu einem besonderen Einsatz, hatte mit mir gar nichts zu tun. Ich sah Blaulicht und ich kam in Panik. Ich war damals so 16, 17 Jahre alt, kam in Panik und ich suchte die Bremse am Auto und ich finde die Bremse nicht mehr. Und der Wagen wird immer schneller. Anstatt ich vom Gas runtergehe, in der Panik habe ich mehr aufs Gas getreten. Und die Polizei ist eingebogen in die Vorfahrtsstraße und ich bin dem Polizisten frontal in die Fahrerseite geknallt. Und deswegen, der Fahrer war sofort tot und der andere saß dann bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl.
Sie haben dann 5 Jahre verschärften Kerker, also als Urteil bekommen in Österreich. Wie war das für Sie?
Auch das war für mich schwer. Wissen Sie, es war so, als ich damals in die Untersuchungshaft kam nach Innsbruck. Und als wir da reingefahren sind, dann fiel mir mein Vater ein. Mein Vater sagte mir, weißt du, Wilhelm, wenn du dein Leben nicht änderst, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Ich als Kind dachte, Zuchthaus, ja gut, das ist irgendwie etwas, wo man Hasen züchtet oder Blumen züchtet. Aber als wir da reingefahren sind, da wusste ich, was mein Vater gemeint hatte. Ich war damals lange Monate in Untersuchungshaft in Innsbruck und kam dann nach dem Urteil nach Wiener Neustadt. Und von Wiener Neustadt kam ich dann nach Gerersdorf in die Jugendstrafanstalt. bin aber nur 2,5 Jahre in Innsbruck gesessen, im Gefängnis gesessen in Innsbruck, weil auch in Österreich war es so, dass man nach Halbstrafe die ausländischen Gefangenen abschiebt in ihr Heimatland. Mhm. Aber es war eine hammerharte Zeit, weil die Gefängnisse in Österreich, die sind doch etwas anders wie die Gefängnisse in Deutschland. Damals, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, damals gab es einen leichten Arrest, einen normalen Arrest, einen schweren Arrest. Und da gab es auch einen leichten Kerker, einen normalen Kerker und einen verschärften Kerker. Und verschärften Kerker bekam ich. 5 Jahre verschärften Kerker. Das bedeutet nichts anderes. Zum Beispiel, wir hatten einmal in der Woche, gab es einen Fasttag. Das heißt, du bekommst eine halbe Scheibe Brot, ein Glas Wasser, das muss dir reichen, 24 Stunden. Oder es gab auch das harte Lager. Da wird dir die Matratze aus der Zelle genommen und du musst eine Nacht auf dem blanken Fußboden schlafen. Und dann gab es noch den B-Tag. Das war der sogenannte Prügeltag. Das heißt, immer in dem Monat, also meine Straftat war am 16.04.71. Jeden Monat am 16. kamen 2 Beamte in die Zelle rein und die haben uns geschlagen. Das war furchtbar. Das war der verschärfte Kerker damals.
Erzählen Sie doch mal aus Ihrem Leben, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie, wie man so sagt, eben auf die schiefe Bahn geraten sind?
Ich denke, das beginnt schon bei meiner Geburt. Meine Mutter sagte sie, nee, ich möchte dieses Kind nicht haben. Ihr könnt machen mit dem Kind, was ihr wollt. Ich wollte es nicht füttern, nicht wickeln, nicht baden. Und meine große Schwester damals mit 3, 4 Jahren, die hat mich so versorgt, wie meine Puppe versorgt. Ich war unterernährt. Ich hatte überall so Geschwüre. Ich habe furchtbar geschrien. Meiner Mutter wurde das Geschrei zu viel. Und sie hat mich einfach mitgenommen, hat mich außerhalb von Ulm auf so ein Feld geschmissen. Und ist weitergelaufen, hat mich ausgesetzt. Ich wurde gefunden und ich kam 7 Monate in die Klinik nach Ulm. Und die Ärztin sagte zu meinem Vater, dieses Kind wird sie ihr Leben lang auf Trab halten. Das Kind ist nicht normal. Das Kind ist wahrscheinlich zu 100% behindert. Das Kind wird nie normal reagieren. Mein Vater sagte mir Jahre später, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle durchleben, ich glaube, ich hätte dir bei der Geburt den Hals umgedreht. Und ich glaube, das war der Einstieg in ein total verkorkstes Leben bei mir. So sehe ich das.
Sie haben ja im Buch geschrieben, Sie haben insgesamt 148 Straftaten begangen. Jetzt, über das in Innsbruck haben wir schon gesprochen. Was waren denn so noch die schlimmsten Sachen, die Sie gemacht haben?
Gut, außer dem Polizist in Österreich sind nochmal 2 Menschen ums Leben gekommen, durch meine Hand, wo ich erschlagen habe. Da war viel Bankraub dabei, Juwelierraub dabei. Da waren einfach alle Straftaten dabei, außer was mit Kindern und mit Sittlichkeitsdelikten zu tun hat, habe ich eigentlich jede Straftat fast begangen. Und es waren dann insgesamt laut Gericht 148 verschiedene.
Wenn Sie da heute darauf zurückblicken, wie geht es Ihnen da damit?
Wenn ich heute darauf zurückblicke, geht es mir heute gut damit. Was für mich ein Problem war, ich habe ja im September 1983 mein Leben komplett verändert. Ich bin gläubig geworden. Mhm. Aber immer wieder, ich wusste, jawohl, meine Sünden sind vergeben. Das wusste ich. Aber ich habe mir selber immer wieder Vorwürfe gemacht. Wie konnte ich dieses alles tun? Und ich hatte ein Problem, mir selber zu vergeben. Und dann habe ich mal irgendwo mal gelesen, Jesus starb nicht nur für unsere Sünden, sondern er erlöst uns auch vom schlechten Gewissen. Und dann habe ich gebetet. Und dann sage ich, oh Herr, bitte, 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 erlöse mich auch von meinem schlechten Gewissen. Und seither kann ich jetzt damit umgehen und weiß, es ist alles gut.
Ist ja für die Opfer dann aber auch nicht immer so, oder? Dass dann alles gut ist.
Es ist so, ich habe alle Opfer, die noch leben. Ich habe jeden Einzelnen besucht, also die mir bewusst waren und habe mich bei jedem Einzelnen entschieden. Zum Beispiel, ich bin auch gefahren zu dem Polizisten, der sein Leben lang im Rollstuhl saß. Der Mann ist nicht gläubig und ich habe mich entschuldigt bei ihm. Und er sagte, wissen Sie, ich habe mich mit meinem Schicksal arrangiert. Ich komme ganz gut klar jetzt damit. Von meiner Seite aus sind sie frei. Und das Schöne ist, alle, zu denen ich kam, die haben die Entschuldigung angenommen. Und dafür bin ich dankbar. Dadurch fühle ich mich wieder frei.
Es ist ja auch durchaus nicht selbstverständlich, dass einen die Opfer da empfangen, oder? Wie haben Sie da, was war das für ein Gefühl für Sie?
Für mich war das immer so ein Gefühl, als ob ich auf glühenden Kohlen gehe. Mhm. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber ich habe mich immer vorher angekündigt und sie haben mich eingeladen. Das heißt, Wenn mich jemand einlädt, wusste ich, er ist zum Gespräch bereit. Und ich konnte nicht mehr tun, wie gesagt, als mich zu entschuldigen. Und manchmal sind mir auch die Tränen gekommen. Und sie haben gemerkt, dass es ehrlich gemeint ist. Dass es nicht so eine Phrase ist, sondern dass es mir wirklich von ganzem Herzen leid tut. Ich weiß niemand, der mir nicht vergeben hat. Und das finde ich so schön dran. Und da habe ich gemerkt, wenn wir bereit sind, unser Leben in Ordnung zu bringen, nicht gleich loslaufen, sondern warten, bis der richtige Zeitpunkt ist. Das war meine Erfahrung, die ich in den 35 Jahren, wo ich jetzt schon straffrei bin, wo ich lernen durfte. Nicht gleich losbrechen, sondern warten, bis der Zeitpunkt da ist.
Sie beschreiben da in Ihrem Buch auch, wie Sie eben zur Bibel gekommen sind. Und da ging es ja darum, eben, dass man in diesen Einzelarrest eben nur die Bibel in Anführungsstrichen mitnehmen durfte. Sie haben sie auf ein bisschen unkonventionelle Art und Weise verwendet. Können Sie das mal bitte beschreiben?
Das würde ich gerne beschreiben. Wie gesagt, man darf ja nichts mitnehmen in die Arrestzelle. Und ich hatte immer irgendwie ein Problem mit Gott. Mein Vater sagte, die Bibel ist Gottes Wort. Mein Vater sagt, Gott ist ein Gott der Liebe. Und habe ich nicht geglaubt. Und jetzt wollte ich einfach mal Gott eine auswischen. Ich wollte Gott zeigen, wer ich bin. Und habe einfach beim Pfarrer eine Bibel geholt, eine dicke Bibel, habe Tabak reingestopft in die Bibel, das ist so wieder schön zugeklebt, Streichhölzer. Und dann habe ich angefangen, eine Seite nach der anderen rauszureißen aus der Bibel, vorne und hinten gelesen, habe dann immer vier Teile draus gemacht aus der Bibel und habe sie geraucht. Und habe innerhalb von 6 bis 7 Jahren das komplett Alte Testament durchgeraucht. Ich kam auch zum Rauchen ins Neue Testament. Schmeckt genauso wie das Alte Testament. Also geschmacklich hat sich nichts verändert. Und kam dann zu Matthäus 5, die berühmte Bergpredigt. Und das sind zwei Wörter gewesen, die mich zum Nachdenken brachten. Das eine Wort war, ihr seid das Salz der Erde. Und das andere war, ihr seid das Licht der Welt. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es, wenn wir Salz sein sollen. Und hab mir dann das ausgemalt, wenn meine Mutter eine Suppe kocht und die Suppe schmeckt noch fad, dann macht sie ein bisschen Salz ran. Also soll ich doch ein guter Geschmack sein für den anderen. Oder früher war es so, wenn es draußen sehr glatt war, dann haben die Männer gestreut, Salz, dass der andere sicheren Trittes gehen kann. Wenn ich aber mein Leben anschaute, ich war kein Salz, ich war bitteres Gift. Und so war es genauso mit dem Licht. Ich war kein Licht. Ich war Finsternis. Und darüber habe ich immer wieder nachgedacht. Und komischerweise seither habe ich nie wieder eine Seite aus der Bibel rausgerissen und geraucht, sondern ich habe mir ständig Gedanken darüber gemacht, wie wird man Salz? Oder wie wird man Licht? Und habe dann natürlich angefangen, mit Gott rumzupöbeln. Ja, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Glaube ich nicht. Denn wärst du ein Gott der Liebe, dann hättest du niemals zugelassen, dass mich meine Mutter wegschmeißt wie Gammelfleisch. Gott, ich hasse dich. Irgendwann mal habe ich gesagt, Gott, mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. Ja, war dein Plan, dass ich hier im Zuchthaus verreck, dass ich hier sterbe? Vom ersten Geld, wo ich mir verdient habe im Gefängnis, im Bruchsal, musste ich mir meinen eigenen Sarg finanzieren. Im Fall ich abgestochen werde oder ich mich aufhänge oder irgendwas, dass eine Kiste da ist, wo ich beerdigt werde. War das dein Plan? Aber wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich verändern. Aber ich lasse mich nicht verändern. Wenn du einen Plan hast, dann musst du mich besiegen. Ich war so ein Kämpfer. dann musst du mich besiegen. Aber ich lasse mich nicht besiegen. Und das war so der Dialog, den ich mit Gott hatte, an den ich gar nicht glaubte.
Was hat er geantwortet?
Ich selber habe eigentlich gar nichts gemerkt. Aber es gab einen Zellennachbar bei mir. Und irgendwann kommt er zu mir und sagt, sag mal, Willi, was ist mit dir los? Bist du krank? Sag ich, nein, ich bin nicht krank. Er sagt, irgendwas ist da anders bei dir. Weißt du, früher hattest du jeden Tag Schlägereien. Jetzt schon seit Tagen keine Schlägerei mehr. Bist du krank? Kann ich dir helfen? Weißt du, früher hast du den Beamten oft das Essen hinterhergeworfen. Es fliegt kein Essen mehr. Willi, was ist los mit dir? Und dann fiel mir ein, der Dialog, dann musst du mich verändern. Dann musst du mich besiegen. Und ich habe das dem Dieter erzählt. Sag ich, guck, Dieter, ich hatte einen Dialog mit Gott in meiner Zelle, in der Arrestzelle. Da sagt er zu mir, Willi, du bist wirklich krank. Und habe ich ihm erzählt, was ich auch gesagt habe. Wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich verändern. Und mein erstes Bekenntnis war, Dieter, ich glaube. Ich glaube, dass Gott größer ist als ich. Ich glaube, dass Gott verändern kann. Und wenn du einem Gefangenen was davon erzählst, dann schlage ich dir den Schädel rein. Das war mein erstes Bekenntnis. Ja? Und so, okay. Und so habe ich begonnen, mich zu verändern. Ich bin zum Pfarrer wieder gegangen. Sag ja, Pfarrer, ich brauche eine neue Bibel. Dann sagt er zu mir, ja, ich habe Ihnen doch vor längerer Zeit schon eine dicke Bibel gegeben. Was ist aus der geworden? Oh, sage ich, wissen Sie, die ist etwas dünn geworden. Er gab eine neue Bibel. Und obwohl ich noch nicht gläubig war, merkte ich aber, wenn ich Bibel lese, werde ich innerlich ruhig. Ich konnte es nicht verstehen, aber es hat mich irgendwie innerlich ruhig gemacht. Am 12. September 1983 habe ich dann eine ganz klare Entscheidung getroffen, dass ich gläubig sein will und dass ich mit Jesus gehen will. Und seit dem Tag bin ich gläubig.
Was hat das in Ihnen ausgelöst eigentlich? Was war das für ein Gefühl?
Am Anfang war es für mich schwer. Und zwar schwer insofern, es sind viele Geschichten in der Bibel, Dinge in der Bibel, die konnte ich nicht glauben, die konnte ich nicht erfassen. Wie zum Beispiel, dass sich auf einmal ein Meer teilt. Oder dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Oder dass Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Aber je mehr ich Bibel las, desto mehr sagte ich, oh, ich möchte das auch erleben. Ich möchte auch erleben, wie aus einem steinernen Herz ein fleischernes Herz wird. Und je länger ich gläubig war, desto mehr merkte ich innerlich, wie Gott mich verändert hat. Dass ich Gefühle bekam. Ich war seit dem 10. Lebensjahr, hatte ich keine Gefühle mehr. Die Ursache war, meine leibliche Mutter besuchte mich im Erziehungsheim. Das war die Frau, die mich ausgesetzt hat. Und ich hatte so Hoffnung, die nimmt mich mit. Ich habe auch endlich Familie. Ja. Zu mir sagt man auch endlich, Wilhelm, ich habe dich lieb. Und dann sagt sie so, jetzt geht sie wieder. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Und da habe ich innerlich meine Gefühle abgestellt. Und seit dem Tag, bis ich 31 war, habe ich nichts mehr gefühlt. Und jetzt merkte ich, durch das gläubig geworden sein, es kommen Gefühle zurück. Gefühle, die ich gar nicht gekannt habe. So dieser eiserne Panzer außenrum, der war auf einmal weg. Und auf einmal konnte ich weinen. Ich habe ja vom 10. Lebensjahr an, bis ich 31 war, nicht mehr geweint. Ich habe nicht mehr gelacht. Und auf einmal waren ganz natürliche Emotionen waren auf einmal wieder da. Und dafür bin ich dem Herrn so dankbar.
Also kann man aber schon sagen, dass Ihre Geschichte eigentlich auch eine vom Suchen und Finden von Liebe ist, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil was ein Kind braucht, und gerade in den ersten 3 Jahren seines Lebens, ist Liebe, ist Zuwendung, ist Verständnis. Und wenn du das als Kind nicht kriegst, kann man fast sagen, ist schon irgendwie dein Leben vorprogrammiert. Es gibt einen berühmten Philosophen, der hat mal ein Buch geschrieben, Ernst Bloch heißt er, der hat das Buch geschrieben, Vom Waisenhaus in den Knast. Das ist so ein Kreislauf. Und wenn der nicht unterbrochen wird, dann enden viele, viele, die sowas erleben, entweder auf der Straße oder im Gefängnis oder in der Psychiatrie. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, zu denen sagte man als Kind schon, du kannst nichts, du bist nichts, du taugst nichts. Und so ist tatsächlich dann, sie können nichts und sie taugen nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern ihren Kindern ihre ganze Liebe geben. Kinder brauchen Grenzen, ganz klar. Aber was die Kinder brauchen, ist auch, wenn mal eine Grenze erreicht ist, dass die Kinder trotzdem wissen, auch wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, Papa und meine Mama lieben mich. Und das hat mir gefehlt. Es war eine Suche.
Vor allem kommt ja dann von den Kindern und Jugendlichen dann auch mal irgendwann die Gegenreaktion, oder? So nach dem Motto, wenn mir jeder sagt, ich tauge nichts, dann zeige ich es euch auch irgendwann einmal, oder?
Nee, weißt du, was ich glaube, ist, wenn ein Kind keine Liebe bekommt, dann sucht das Kind irgendeine Möglichkeit, dass es auch mal im Mittelpunkt steht. Und bei mir war es auch so, in dem Moment, wenn ich was angestellt habe, dann war ich der Mittelpunkt. Dann haben mich alle gesehen. Das war irgendwie so auch so eine Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Was völlig Normales ist. Und die Aufmerksamkeit kriegt das Kind eigentlich durch ein liebevolles Umfeld. Zum Beispiel, ich habe als Kind den Mädchen die Zöpfe abgeschnitten, zum Beispiel. Das habe ich nicht gemacht, weil die so schöne Zöpfe haben, sondern ich wollte im Mittelpunkt sein. Ihr sollt mich auch mal sehen.
Wie ist dann die Idee zu dem Buch entstanden?
Wir haben schon Jahre zurück viele gesagt, du musst ganz dringend deine Geschichte schreiben. Sag ich, nee, schreibe ich nicht. Will ich nicht. Ich habe viele Jahre auch in einem Blindenheim gearbeitet, in der sozialen Betreuung. Und dann kam ich in Rente. Und dann hatte ich Zeit für Facebook. Und da ging ich immer in so christliche Foren und habe da immer wieder mal was geschrieben, auch von meinem Leben ein bisschen was reingeschrieben. Und da hat sich eine Zeitschrift gemeldet mit der Frage, ob sie über mich ein Porträt schreiben dürfen. Sag ich, ja, schreibt. Dann habe ich auch noch ein paar Fotos hingeschickt. Und am 17. Mai 2017 kam das Porträt raus. Da gibt es so eine christliche Zeitschrift Idea. Ich weiß nicht, ob es die auch in Österreich gibt, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall, und da kam dann mit Bild mit mir, wunderschönes Bild, wo ich im Botanischen Garten sitze, mit der Gitarre unterm Baum, so richtig ganz, ganz ruhiges Bild. Aber die Überschrift war, und er rauchte die Bibel bis zu Matthäus. Jetzt war die Christenheit gespalten. Die einen sagten, oh, das ist ganz gut, dass wir auch mal in der Form eine Geschichte hören und lesen können. Mehr die Konservativen sagten, das ist eine Unverschämtheit. Wie kann man so etwas noch öffentlich machen? Und diesen Disput bekam der SCM-Verlag mit und fragt mich, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. Sag ich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber in den Gesprächen mit denen haben die mir das wirklich ganz lieb gemacht, wie kostbar es sein kann, dass man so ein Buch schreiben. Aufgrund meiner Schulbildung, ich bin nicht sehr klug, habe ich gesagt, aber ich mache so viele Fehler, wenn ich schreibe. Er sagt, das ist gar kein Problem. Ein normaler Autor hat immer einen Lektor an seiner Seite. Dann geben wir ihnen 3 Lektoren an die Seite. Und so ist das Buch entstanden und seit September 2018 ist das Buch jetzt auf dem Markt. Und es läuft immer noch sehr, sehr gut.
Was waren denn die Rückmeldungen?
Ich bekomme viele, viele E-Mails. Was mich wundert, 2/3 dieser E-Mails schreiben, ich habe mich in deiner Geschichte wiedergefunden. Das und das und das läuft parallel zu meinem Leben. Und dann auch die Anfrage, können Sie mir einen Tipp geben? Wie komme ich aus dem oder aus dem oder aus dem raus? Also ich halte ja sehr viele Lesungen und Vorträge in Deutschland. Ich würde gerne nach Österreich kommen, aber ich darf nicht. Weil ich habe Landesverweis auf Lebenszeit. Also wenn ich jetzt nach Österreich kommen würde und ich würde geschnappt, dann müsste ich noch 2,5 Jahre verschärften Kerker absitzen. Und das mache ich nicht. Aber was ich merke auch bei den Vorträgen, da kommen Leute, die wirklich innerlich so zerbrochen sind. Und irgendwie durch das Buch merken sie, da ist einer da, der hat genau das Gleiche erlebt, was ich auch erlebe. Lieblosigkeit und so weiter. Und die Gespräche hinterher, die sind sowas von wertvoll. Und manches Mal beten wir auch miteinander. Ich betreue in Stuttgart, mitten im Milieu gibt es ein Hoffnungshaus. Da betreue ich mit die Mädchen und helfe denen, dass sie aussteigen können, dass sie in ein normales Leben zurückfinden können. Also das Buch hat nach hinten raus ganz, ganz große Auswirkungen für die Menschen. Ich war auf St. Pauli am ersten Advent 2019 und danach kamen einige Dirnen zu mir und sagten, wir erleben öfters, dass Menschen aus unserem Milieu, dass sie sich dem lebendigen Gott zuwenden und sie kommen nie wieder zurück und erzählen uns nicht, wie das funktionieren kann. Und sie waren so dankbar, dass ich nach St. Pauli kam, um mit ihnen zu sprechen, wie komme ich aus diesem Fahrwasser wieder raus? Ich habe einfach gelernt, in der Bibel steht drin, nicht sitz deinen Hintern platt in deiner Kirche, sondern geh hinaus an die Hecken und Zäune. Da, wo die Kranken sind, da, wo die Verlorenen sind, da, wo die Armen sind. Und dich mein Job oder unser Job als Christen, dass wir uns um die kümmern, die selber nicht mehr können. Nicht jeder kann nach St. Pauli gehen, nicht jeder kann in ein Gefängnis gehen. Aber was wir alle tun können, ist beten, zum Beispiel.
Was war das genau am ersten Advent 2019?
Am ersten Advent im Jahre 2019 hat mich ein Rockerpräsident von St. Pauli angerufen, willst du nicht kommen und mit uns sprechen über den Bibelraucher? Und der hat das alles organisiert. Und ich hatte da oben viele, viele Gespräche mit Landstreichern, mit Dirnen, mit Rockern, mit Transvestiten und habe ihnen klargemacht, wie kostbar sie sind in den Augen Gottes. Obwohl sie das und das machen, dass sie kostbare Juwelen sind. Und es hat denen so gut getan, dass mal jemand kommt aus ihrem eigenen Milieu, der sein Leben verändert hat und sie trotzdem noch lieb hat. Das hat denen so gut getan.
Welche Ratschläge würden Sie dem einen Menschen geben, der, ähnlich wie es bei Ihnen war, jetzt auch auf der Sinnsuche ist und dem es in seinem Leben, jetzt sagen wir mal, nicht allzu gut geht?
Und zunächst mal würde ich dem genau diese Geschichte erzählen, wo er gerade drinsteckt, wo ich selber drinsteckte. Mhm. Und dann würde ich ihm sagen, was bei mir die Wende gebracht hat. Dass ich diesen Gott rausgefordert habe, dass er das ganz alleine macht, ganz allein für sich und sagen, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann bestätige dich in meinem Leben. Und du darfst mich jederzeit anrufen, du darfst mich jederzeit auch schreiben und ich begleite dich auf diesem Weg. Aber dieser Dialog zwischen Gott und dir, der muss zwischen euch zwei alleine stattfinden. Und ich verspreche dir, wenn du ehrlich dich an den lebendigen Gott wendest, er wird dir antworten. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, viele andere, die auch aus dem Milieu kommen, haben die Erfahrung gemacht und ich würde die Leute begleiten in der Zeit. So lange, bis sie stabil sind.
Ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war Studio Omega, der Podcast für heute. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen auf ein baldiges Wiederhören im Jänner 2021. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Sillhofer.